Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Unsere Ernährung ist insbesondere in der heutigen Zeit einer der mächtigsten Hebel, wenn es um unsere Gesundheit geht. Heute haben wir das Vergnügen, Nils Schulze-Rutenberg, einen renommierten Experten auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin, bei uns zu begrüßen. In unserem Gespräch wird es um die tiefgreifende Verbindung zwischen Ernährung und Schlafqualität gehen. Wie können wir durch bewusste Ernährung unseren Schlaf verbessern, um energiegeladen und gesund durchs Leben zu gehen? Lieber Nils, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Kevin. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Nils, du bist Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin mit Praxis in Hamburg. Deine Leidenschaft ist die Präventiv- und Gesundheitsmedizin, eben mit dem Schwerpunkt Ernährung, Sport und auch die Stressmedizin, passt auch sehr gut. Ja, bevor wir in die Tiefe gehen, kannst du uns einen kurzen Einblick darüber geben, wie wesentlich du die Rolle der Ernährung ja für die Schlafqualität siehst und vielleicht auch gerade, weil du ja auch in Praxis aktiv bist, ob das bei euch auch oft eine Rolle spielt, also das Thema Schlaf.
Ja, man kann vereinfacht sagen, alles hängt mit allem zusammen. Und Schlaf ist, wenn es so um die Gesundheitsmedizin geht, die ich ja vertrete, und die Lebensstilmedizin, da ist Schlaf ganz oft die Grundlage für alles andere. Heißt konkret, wenn ich nicht genug erholsamen Schlaf bekomme, fehlt es mir an Energie. Wenn ich nicht genug Energie habe, nicht genug Stresstoleranz habe, dann wird es schwer, die richtigen Entscheidungen zu fällen, die richtigen Dinge zu tun, also sprich zum Beispiel zum Sport zu gehen. Sport wiederum, Bewegung ist die beste Medizin, ein ganz wichtiger Faktor. Dann wissen wir, können wir gleich nochmal vertiefen dann, dass zum Beispiel Schlafmangel fördert Heißhunger auf Süßes, führt eher dazu, dass wir uns verlocken lassen von der Werbung, in eine ungesunde Ernährung abdriften. Und klar, wenn ich dann, das kennen vielleicht manche auch, Diäten werden immer am Abend gebrochen. Wenn ich abends zu lange wach bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich müde bin, dann fällt es schwerer, Nein zu sagen. Und so gibt es da viele Zusammenhänge. Und in der Gesundheitsmedizin kümmern wir uns ja darum oder begleiten Menschen dabei, insgesamt einen gesunden Lebensstil für sich zu entwickeln oder wiederzuentdecken, kann man vielleicht auch sagen. Und da ist Schlaf schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und manche Menschen merken das und sagen das auch, dass sie ein Thema haben beim Schlafen. Schlafstörungen sind ja weit verbreitet. Viele haben vielleicht am Anfang noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass vielleicht ihr Schlaf eine Abnehmbremse ist oder ihr zu wenig Schlaf dazu führt, dass sie auf den anderen Gebieten Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Das ist ja in der Regel so, wir Menschen sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Das heißt, eigentlich wissen wir Menschen ja, ne, wir sollten uns regelmäßig bewegen, wir sollten gesunde Dinge essen, wir sollten bestimmte Dinge vermeiden. Ne, so. Und wenn man sich fragt, warum gelingt uns das oft nicht, dann hat das aus meiner Erfahrung oft was damit zu tun, dass unser Gehirnakku, wenn man so will, ne, unsere Willenskraft ist letztendlich wie ein Akku, ist eine begrenzte Ressource, also ist eine begrenzte Menge. Und oft ist die Willenskraft aufgebraucht. Und wenn ich wenig Schlaf bekommen habe, dann ist sie schneller aufgebraucht. Und das führt dann dazu, dass ich eben eher abrutsche in so einen ungesunden Lebensstil. Ne?
Ja, absolut. Gehen wir gleich mal noch tiefer. Du hast gerade so schon ein spannendes Thema auch angesprochen, eben Gewicht, Thema Abnehmen.
Genau.
Weiter. Das ist natürlich was du voll auf dem Schirm hast, logischerweise mit Sport und Ernährungsmedizin ist einer der Risikofaktoren für Krankheit letztendlich auch. Und dann umgekehrt ist es tatsächlich so, zumindest so mir vorliegende Zahlen, die ich in Studien gesehen habe, sagen, wenn man schlecht schläft, haben wir 50% höheres Risiko für Fettleibigkeit. Das heißt, unter Umständen ein weiterer negativer Kreislauf, der irgendwie unterbunden werden muss.
Genau, total wichtiger Faktor. Und genauso ist es, das Thema ist Kreislauf oder Teufelskreislauf für viele Menschen. Ich schlafe zu wenig, habe wenig Energie. Dann will der Körper irgendwie schnelle Energie bekommen, wenn ich müde bin. Und dann kennen wir alle den Trick, mit Koffein sich zu dopen oder auch den Trick mit Zucker, ne, mit Schokolade oder mit anderen Süßigkeiten, sich kurzfristig zu dopen. Dann habe ich ein bisschen höheren Blutzucker, das gibt mir kurzfristig ein bisschen Energie, ist aber eigentlich so eine Strohfeueraktion. Und und dann gibt es manchmal die Situation, dass ich dann den ganzen Tag mich sozusagen damit irgendwie versuche, bei Laune zu halten. Aber eigentlich müsste ich an die Ursache gehen und müsste insgesamt mal mich fragen. Ne? Also so ein wichtiges Motto lautet bei uns, wer nicht regeneriert, verliert. Das ist im Leistungssport anerkannt. Da, ne, viele Profisportler haben heutzutage Schlafcoaches und haben das Thema Schlaf ganz hoch priorisiert. Und für uns, sag ich mal, normale Arbeitstätige, ist ja so ein grundsätzliches Problem, dass wir den Schlaf zu wenig wertschätzen in unserer Gesellschaft. Ne, je nachdem, junge Leute natürlich, klar, da in dem Alter war man auch anders drauf, aber da sagt man im Zweifelsfall, Schlaf ist Zeitverschwendung, ne, und das kann ich machen, wenn ich tot bin, so ungefähr. Je älter wir werden, desto mehr merken wir, glaube ich, auch, dass einfach das ganz, ganz wichtig ist für die Regeneration. Ne? Man kann ja vereinfacht sagen, Immunsystem wird im Schlaf neu aufgebaut, das Gehirn wird gereinigt. Wir haben so ein System, nennt sich glymphatisches System, so eine Art Reinigungsprozess des Gehirns, das findet im Schlaf statt. Man hat Untersuchungen gemacht, wenn Menschen eben eine Impfung bekommen, ne? Meinetwegen eine normale Hepatitis-Impfung oder so. Und die eine Gruppe schläft nach der Impfung normal und die andere Gruppe macht einen Schlafentzug, dann bilden die, die zu wenig geschlafen haben, gar nicht richtig Antikörper gegen diese Viren, ne? Also da sieht man, wie massiv auch der Schlaf ist für das Immunsystem. Und andersrum kennen wir die Patienten, die chronisch zu wenig schlafen und dann eben anfällig werden für Infekte, ne, gehäufte Erkältungen haben zum Beispiel. Also das sind alles so Dinge, wo man dran denken darf, liegt es vielleicht auch am Schlaf bei mir, dass ich irgendwie Probleme habe. Ja, genau.
Und
Das gibt
gleichzeitig,
auf
du
jeden Fall eine Menge.
hast ja vorhin schon gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Also es ist ganz
Genau.
ja auch ein Hin und Her. Schlafe ich schlechter, ernähre ich mich schlechter, ernähre ich mich schlechter,
Genau.
schlechter. Du hast gerade
Genau.
zwei, dreimal schon das Wort Blutzuckerspiegel in den Mund genommen. Letztendlich müssen wir da ganz besonders drauf achten oder wie wirkt sich das auf in Bezug auf abends dann auch entsprechend rechtzeitig zur Ruhe zu kommen?
Genau, also da gibt's ganz viele spannende Aspekte. Und zwar, was wir bei uns im Ernährungscoaching viel machen, ist, dass wir den Patienten und auch den gesundheitsorientierten, ne, man muss dafür nicht krank sein, so Blutzuckersensoren geben. Da gibt es ja diese Sensoren, die man sich auf den Oberarm klebt. Die kleben da 2 Wochen lang. Man kann damit alles machen, duschen, Sport machen. Man merkt die gar nicht. Und die messen rund um die Uhr den Blutzuckerspiegel. Und damit wird es sehr schön objektivierbar und sichtbar, wie ich mich ernähre und welche Wirkung das auf meinen Blutzuckerspiegel hat. Und dann kann man sehr schön sehen, dass wenn ich abends zu spät esse, zu viel Zucker esse, aber auch zu viele Kohlenhydrate esse, dass ich dann hohe Blutzuckerspiegel habe. Und die Folge von hohem Blutzucker ist in der Regel hoher Insulinspiegel. Und Insulin, vereinfacht gesagt, ist ein Masthormon, ein Dickmacherhormon. Wenn wir davon zu viel haben, gibt es Probleme. Heißt auf Deutsch, die Fettverbrennung findet nicht mehr statt. Ich kann also nicht abnehmen. Und das ist immer wieder total spannend und sehr eindrucksvoll, wenn ich selber sehen kann, dass ich durch mein eigenes Verhalten mir sozusagen die nächtliche Fettverbrennung, ne, Stichwort schlank im Schlaf, letztendlich kaputt mache. Und das sind ein paar kleine ungünstige Rituale, die ich abends habe. Und wenn ich die umstelle und mich da umorganisiere, also sprich neue Gewohnheiten, gesündere Gewohnheiten entwickle, dann kann ich sehen, dass ich nachts gut in einen stabilen Blutzucker gehe, nicht diese Blutzuckererhöhung, diese Spikes habe. Ich schlafe in der Regel auch besser. Ne? Denn die Folge von der Überzuckerung ist in vielen Fällen eine folgende Unterzuckerung. Das geht so weit, dass manchmal, ne, eine Patientin hat das neulich sehr schön geschildert, die dachte, also sie ist nachts aufgewacht, hat schlecht geschlafen, hatte Schweißausbrüche und sie dachte, war so um die 50, dachte, okay, das sind die Wechseljahre, ne? Ganz typisch, kann man nicht viel machen, so ungefähr. Und dann haben wir aber anhand der Blutzuckerwerte gesehen, nee, die hatte sich eben abends etwas ungünstig ernährt. Also sprich emotionales Essen, Stressessen, das, was wir alle kennen, Schokolade, Eiscreme, Chips, was man auch immer so machen kann. Und hatte sich damit in so eine nächtliche Unterzuckerung geschossen. Und als sie das gesehen hat, schwarz auf weiß, ist ihr klar geworden, Mensch, ich mach mir selber massive Schlafstörungen. Denn das Problem ist dann ja, dann ist nicht nur die Nacht im Eimer, sondern der nächste Tag ist auch gelaufen, mehr oder weniger. Dann gehst du morgens nicht zum Sport. Ne? Dann bist du nicht besonders motiviert und hast besonders viel Drive und Elan, sondern im Gegenteil, du bist froh, wenn du den Tag irgendwie rumkriegst. Und wenn man dann nicht gut aufgestellt ist, fällt dir abends dann vielleicht wieder das Gleiche ein. Ne? Fernseher, Junkfood, Moodfood, ne, sagt man. So, und das hilft einfach total, wenn Menschen sehen können, was in ihrem Körper abläuft und wie sie, dass wir selbst das letztendlich beeinflussen alles.
Ja. Per se, ganz klar, das ist auch das, was du hast gerade schon angesprochen, in euren Ernährungscoachings, logischerweise auch in euren Online-Schulungen weitergibt, geht es natürlich darum, eine gute Ernährung zu integrieren, weil sie natürlich per
Ja.
se für mehr Energie, für mehr Gesundheit, letztlich auch für einen besseren Schlaf sorgt. Ja, jetzt ist
Ja.
natürlich erstmal so die Frage, was sind die wirklichen Do's und Don'ts, wenn es um so eine richtig gute Ernährung geht?
Ja, ganz, ganz spannende Frage und auch ein Thema, was enorm kontrovers diskutiert wird, ne? Es gab gerade bei der Ernährung ja Riesendifferenzen und um nicht zu sagen Grabenkämpfe. Wer das so ein bisschen verfolgt, auch in den sozialen Medien, dann gibt es vielleicht auf der einen Seite die Veganer und dann gibt es auf der anderen Seite so Karnivore. Das sind Menschen, die sagen, ich esse am liebsten nur noch Fleisch, dann geht es mir vermeintlich am besten. Und dazwischen liegen wir alle dann irgendwo zwischen diesen Extremen. Also meine Auffassung, ich mache jetzt 25 Jahre Ernährungsmedizin und habe eben täglich meine Sprechstunde in der Arztpraxis und habe parallel Gruppenberatung gemacht über 20 Jahre, habe eine große Online-Akademie, wo wir viele hundert Patienten jedes Jahr betreuen und begleiten bei der Lebensstil- und Ernährungsoptimierung. Also meine Meinung ist, es gibt nicht die eine perfekte Ernährung, die für alle funktioniert, sondern Ernährung ist ein sehr individuelles Thema. Ja, jeder Mensch ist einfach einzigartig und individuell. Und meine Empfehlung ist immer, sei erstmal grundsätzlich offen. Also ich bin immer gegen diesen ganzen Dogmatismus, sondern guck, was passt zu dir, was passt zu deinen Vorlieben, auch zu deinen Verträglichkeiten. Und dann bin ich ein großer Freund davon, dass man einfach auch verschiedene Dinge mal ausprobiert und dann für sich herausfindet, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dazu kommt einfach noch, je nach Lebensphase, je nach Alter, aber auch je nach Situation, bin ich im Urlaub, habe viel Zeit, bereite ich mich auf einen Wettkampf vor, habe ich ernährungsbedingte Erkrankungen, ne, bin ich übergewichtig und möchte abnehmen, brauche ich eine völlig unterschiedliche Ernährung. Und deswegen ist bei uns, also das Stichwort, dass der Fachbegriff ist die personalisierte Ernährungsmedizin. Personalisiert heißt, wir gucken uns genau an, wo steht ein Mensch, wie ist die Situation, wir gucken, messen die Stoffwechselwerte, wir gucken, ne, Insulin, Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, und so weiter an. Und dann kann ich mit dem Patienten zusammen überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Und dann würde man individuell Schritt für Schritt eine Oder würde man alte, ungesunde Gewohnheiten eintauschen in neue, gesündere Gewohnheiten? Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, was ist eine gute Orientierung? Natürlich gibt es gute Orientierung. Das sind so Dinge wie die Mittelmeerernährung, mediterrane Ernährung. Das ist sicherlich eine der am besten untersuchten Konzepte. Gibt schöne Studien, PREDIMED-Studie mit über 7000 Hochrisikopatienten, Herz-Kreislauf-Risikopatienten, die mit einer mediterranen Ernährung eine Senkung der Sterblichkeit, also das wichtigste Kriterium in der Wissenschaft, haben von über 30%. Das ist so enorm viel, das schafft kein Medikament, das, ne, schafft auch sonst keine Maßnahme, vielleicht Sport noch so in der Richtung. Also von daher kann man immer sagen, mediterrane Ernährung ist eine gute Ernährung. Was ich auch mit meinen Patienten viel bespreche, ist das Thema Blue Zones, also die Ernährung der Hundertjährigen. Da haben wir die asiatischen Varianten, da haben wir die mediterranen Varianten, da haben wir, ne, in Amerika, Loma Linda, so Kalifornien, bestimmte Varianten. Da kann man sich natürlich auch ein paar Anregungen holen. Und dann ist es so, ich habe Patienten, die stellen um zum Beispiel auf eine ketogene Ernährung. Ketogen heißt ja, ich lasse die Kohlenhydrate, die sichtbaren Kohlenhydrate, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln fast komplett weg. Manche haben damit einen Durchbruch. Da gibt es die Patienten, die gehen auf Rohkost und fühlen sich enorm viel, viel besser. Dann gibt es das genaue Gegenteil. Die machen mehr so TCM, chinesische Ernährung, Ayurveda. Die sagen, dreimal am Tag warmes Essen bekommt mir am besten, gibt mir am meisten Energie. Und so würde ich immer gucken, was tut einem gut. Und andersrum auch. Neulich, ein schönes Beispiel war mal ein Mann in der Reizdarmsprechstunde, der hatte massive Probleme mit Blähungen, weichen Stuhlgängen, Unwohlsein, chronischen Bauchbeschwerden. Und dann fragte ich ihn eben nach seiner Ernährung. Und dann sagt er abends nach dem Training, 22 Uhr oder so, kommt er nach Hause und isst eine Riesenschale Salat. Und nachts explodiert er fast. So. Und dann ist halt die Frage, habe ich ihn gefragt natürlich, warum essen Sie denn abends so eine Riesenschale Rohkost und Salat? Da hat er gesagt, ja, ist doch gesund. Genau, da muss man sagen, ja, es ist gesund, aber offenbar nicht zu der Zeit für deinen Körper in der Menge. Ja, und da bringt es eben nichts zu sagen, es ist gesund, wenn man feststellt, für mich eben nicht. So, und deswegen, also würde ich sagen, grundsätzlich so Stichwort mediterrane Ernährung. Also man kann immer sagen, Gemüse basiert, Gemüse betont ist immer, ne, ganz wichtige Strategie. Da sind sich auch mal alle einig. Kontroversen gibt es dann beim Thema, wie viel tierische Produkte sind sinnvoll, welche Mengen. Ne? Jetzt gab es ja gerade wieder neue Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Jetzt darf man nur noch ein Ei essen. Finde ich sehr fraglich, die Empfehlung. Ne? Bei den tierischen Produkten, Fleisch und fleischverarbeitete Produkte, geht man weiter runter, wobei ich da immer differenzieren würde. Aus meiner Sicht ist ein gutes Stück Fleisch, sei es Wildfleisch oder Biofleisch, etwas völlig anderes als Wurst, ne? Als zum Beispiel Wurst aus der Massentierhaltung. Das kann man aus meiner Sicht nicht in einen Topf schmeißen. Nehmen wir Beispiel Sardinien, die 100-Jährigen in den Bergdörfern dort, die essen relativ viel wilde Schweinefleisch und haben damit eine sehr, sehr gute Gesundheitssituation, eine sehr hohe Lebenserwartung, auch sehr gute Fettsäurewerte. Liegt einfach an der Qualität dieses Fleisches. Und genauso gibt es Menschen, die auf vegane oder vegetarische Ernährung umstellen und damit erstmal, ne, riesen Fortschritte machen und sich sehr viel besser fühlen. Und dann darf man halt wieder gucken, wenn ich, ne, so ein Vitaminlieferanten und Nährstofflieferanten wie Fleisch weglasse, dann muss ich das entsprechend ausgleichen und da muss man auch aufpassen. Ich hab ja einen Schwerpunkt im Bereich der Mikronährstoffmedizin, also sprich, ich messe täglich Vitamine, Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralien und wir sehen natürlich heutzutage viele Menschen, die einen Mangel haben und Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen, Vitaminen greift dann auch wieder in viele Prozesse im Körper ein. Und da wären wir auch wieder beim Thema Schlaf, wenn wir uns angucken, das Schlafhormon wird gebildet aus bestimmten Vorstufen. Das sind Eiweißbausteine, Aminosäuren. Und die, um das Schlafhormon zum Beispiel herzustellen, brauchen wir wiederum bestimmte Vitamine, damit diese Systeme im Körper richtig funktionieren, diese Enzyme. Und auch da hängt wieder alles miteinander zusammen.
Absolut spannend, weil natürlich ganz oft gibt es eben diese mehr oder weniger eine Empfehlung. Du sagst jetzt, okay, personalisierte Ernährung ist quasi der richtige Weg erstmal und der wird sich wahrscheinlich auch immer wieder anpassen. Also darf man sich selber hinterfragen einerseits, okay, aber eigentlich möchte ich nicht ganz da rausgehen lassen, ohne dass du mir sagst, naja, so ein paar Dinge, die sollte man im Großen und Ganzen doch schon eigentlich eher lieber komplett nicht in der Ernährung integrieren.
Komplett mein, ja, genau. Also man kann vereinfacht sagen, insgesamt verarbeitete Produkte sind eher ungünstig. Jetzt muss man auch da wieder genauer gucken, was heißt verarbeitet. Also es gibt mittlerweile Firmen, die machen sehr gute Tiefkühlgerichte. Die sind ja auch ein Stück weit verarbeitet, aber gibt es Marken, die haben gesagt, wir machen das ohne Geschmacksverstärker, ohne Zusatzstoffe in einer guten Qualität. Da würde ich auch sagen, das ist völlig okay, auch wenn es sozusagen ein Stück weit verarbeitet ist. Weil das muss ja realistisch sein, ne? Die wenigsten können heutzutage noch auf dem Bauernhof leben und sich entsprechend immer natürlich und so ernähren. Also ich würde immer sagen, je höher verarbeitet, je stärker auch industriell verarbeitet, desto ungünstiger. Und so eine ganz einfaches Kriterium wäre zum Beispiel zu gucken, habe ich da eine lange Zutatenliste? Ne? Das heißt, ich gucke mir die Verpackung an. Wenn ich eine lange Zutatenliste habe, spricht es eben dafür, dass es sehr stark verarbeitet ist und wenig naturbelassen. Man kann jetzt noch weitergehen und sich die Dinge da durchlesen. Was steht da auf der Zutatenliste? Und da ist so eine einfache Regel, wenn ich da ein Wort lese, das ich begrifflich gar nicht einordnen kann, dann kann ich es eigentlich gleich wegschmeißen, so ungefähr. Weil das sind dann in der Regel Produkte, die einfach gar nicht mehr natürlich sind, nicht im Sinne, ne, artgerechte Ernährung ist auch so ein Stichwort. Also das ist nichts, was meine Großmutter auch schon kannte, was irgendwie in der Natur wächst, was man, ne, wenn man auf dem Bauernhof leben würde und so, ne, ganz naturnah sich ernähren würde, was man dann so hätte. Und das ist vielleicht so ein einfaches Kriterium. Also wenn man kann, Produkte nehmen ohne Zutatenliste. Was haben wir dann? Dann haben wir, ne, wieder Gemüse, Obst, vielleicht ein Fisch, ein gutes Stück Fleisch, solche Dinge. Kurze Zutatenliste, das wäre ein traditionell gebackenes Brot. Da habe ich Wasser, Sauerteig, irgendwie, ne, ein gutes ursprüngliches Getreide vielleicht. Drei, vier Zutaten, das war es aber auch. So, und das ist eine ganz gute Orientierung, finde ich. Ja, also gemüsebasiert, das ist immer das Wichtigste, egal wie wir uns ernähren, ob wir mediterran machen, ob wir ketogen machen, ob wir low fat oder eher low carb. Gemüse ist immer die Basis. Ein bisschen unterscheiden dürfen wir heutzutage beim Thema Obst. Früher hat man ja immer gesagt, Obst und Gemüse, 700 Gramm am Tag, 5 a day, ja, kennen viele. Es ist einfach so, wir haben so viel übergewichtige Menschen heutzutage. Und so viele Menschen haben eine Stoffwechselstörung, die nennt sich Insulinresistenz und oder eine andere Stoffwechselproblematik, die nennt sich Fettleber, dass wir heutzutage etwas aufpassen müssen mit dem Zucker und auch mit dem Zucker aus süßem Obst. Und deswegen, ne, jetzt gehen wir schon in die Feinheiten, aber viele der Patienten, die am Anfang kommen, haben Übergewicht, haben eine Fettleber, haben eine Insulinresistenz. Und dann dürfen wir insgesamt Zucker reduzieren und dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen mit zu hohen Mengen an Fruchtzucker, auch aus natürlichem Obst. Man muss natürlich immer dazu sagen, als erstes muss der Industriezucker raus aus der Ernährung, aus den ganzen, ne, verarbeiteten Produkten und so weiter. Aber deswegen würde ich unterscheiden zwischen Gemüse und Obst. Ich würde das trennen und nicht sagen pauschal 500 Gramm Obst und Gemüse, sondern ich würde sagen Schwerpunkt auf Gemüse. Und da gibt es so ein Konzept, damit kann man so eine kleine Challenge machen, dass man sagt, 30 verschiedene Gemüsesorten in der Woche mal versuchen zu schaffen. Also jede Sorte gibt einen Punkt, ne? Eine Gurke gibt einen Punkt, eine Tomate gibt einen Punkt. Und wenn ich dann gut bin, komme ich dann irgendwann auf 30 verschiedene Sorten. Nüsse zählen noch dazu, Hülsenfrüchte kann man vielleicht auch noch dazu zählen, Obst zählt dazu. So. Und dann geht es nämlich um das Thema Vielfalt, dass ich nicht immer das Gleiche esse. Also nicht jeden Abend irgendwie ein Käsebrot und immer eine Tomate und eine halbe Gurke, sondern klar, ne, wir dürfen variieren und treib es bunt. Das ist auch wichtig. Und dann würde man noch gucken, dieses Thema saisonal und regional. Also ist die Produkte, die aus deiner Region kommen, ne, nicht dieses Thema Flugobst oder was es so gibt, ne, im Winter irgendwelche Weintrauben oder Erdbeeren aus Afrika oder irgendwelche anderen Dinge aus Lateinamerika, die wir auch, ne, genetisch gar nicht so kennen und wo man dann, wo auch wieder andere, das kommt auch noch dazu, wo wieder andere Gesetze gelten, was so Pestizide angeht. Ne? Gibt es ja viele Berichte, dass in Lateinamerika teilweise Pestizide eingesetzt werden, die in Europa seit langem verboten sind. Die werden dann über dieses Importobst und so weiter zu uns gebracht. Und das ist ein anderer Aspekt, nämlich den wir berücksichtigen dürfen. Wir haben immer mehr Menschen auch mit Schadstoffbelastungen, zum Teil mit Schwermetallbelastungen, ne, was die Gesundheit stören kann. Ja, das sind so ein paar Stichworte.
Ja, absolut. Und aufs Letzte mag ich ganz kurz nochmal eingehen, weil du gerade jetzt Pestizide genannt hast, Toxine verschiedener Art. Da haben wir natürlich in der Ernährung leider auch immer mehr mit dem einen oder anderen zu kämpfen. Das heißt, wo würdest du hier entsprechend die Schwerpunkte drauflegen? Oder wenn ich jetzt nämlich gerade noch weiterdenke ans Thema Schlaf, dann haben wir natürlich Gifte, die sich in allen Bereichen des Körpers aufhalten, eventuell eben auch im Gehirn. Du hast es vorhin so schön erklärt, lymphatisches System
Ja.
ist in der Nacht aktiv, schlafe ich schlecht, entgifte ich mein Gehirn im schlechtesten Fall quasi gar nicht. Also wie sieht es da aus?
Ja.
Wo muss man da unbedingt wirklich dran denken in der Ernährung?
Ja, genau. Also ein gutes Beispiel ist das Thema Fisch. Fisch ist ja ganz allgemein ein gesundes Lebensmittel und in ganz vielen Empfehlungen findet man mehr Fisch essen, weniger Fleisch essen. Auch bei der mediterranen Ernährung spielt Fisch traditionell eine große Rolle. Wenn man sich jetzt aber heutzutage anguckt, was die Menschen meistens essen, dann sieht man eben, das ist ganz viel Lachs und Thunfisch. Lachs und Thunfisch sind erstens beides Raubfische, die einfach aufgrund der Biologie über ihre Beutefische Schwermetalle einlagern. Ja, und zwar gar nicht so wenig. Und da geht es um Arsen und Quecksilber zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich fast jeden Tag bei meinen Patienten messen kann, dass wir relativ hohe Arsen- und Quecksilberwerte im Blut finden. Und das sind dann wirklich akute Belastungen, die kommen aus dem Essen. Dann reden wir noch nicht darüber, was sich dann langfristig im Gehirn einlagert. Und gibt so Autopsiestudien. Jetzt ein Extrembeispiel wären Zahnärzte, die ja früher Amalgam, also Quecksilber, noch mit wenig Schutz verarbeiten mussten, die dann entsprechende Quecksilberablagerungen auch im Gehirn haben, was man dann bei Autopsien feststellen kann. Aber bei uns in der Ernährung ist es eben so, dass gerade die alten Fische, so ein alter Thunfisch, hat über die Jahre oder Jahrzehnte relativ viel Schwermetalle eingelagert. Und wenn ich den dann esse, unter dem Aspekt, Fisch ist gesund und Eiweiß und Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, was ja alles richtig ist, dann kann ich mir eine ordentliche Schwermetallbelastung einhandeln. Und diese giftigen Schwermetalle, die wirken toxikologisch, auch wenn ich mich damit nicht akut vergifte. Aber so eine schleichende Belastung ist da. Dazu wirken sie aufs Immunsystem. Sie können Autoimmunerkrankungen zum Beispiel fördern. Sie können Entzündungsprozesse fördern. Dann sind wir wieder bei diesen stillen Entzündungen als einem Grundproblem der Medizin. Sie können letztendlich bis hin zu DNA-Schäden verursachen. Also eine ganze Menge an Problemen. Und das ist etwas, wir haben ja heutzutage immer mehr Menschen mit so Multisystemerkrankungen, sagen wir dazu. Also wo sowas zum Beispiel ist wie eine chronische Erschöpfung bei relativ jungen Menschen bis hin zu schwerster Erschöpfung, CFS-Syndrom oder in den letzten Jahren eben sowas, das, was wir so als Post-Covid bezeichnen. Das wird ja eher mehr. Und wenn wir solche Menschen genauer untersuchen, und da müssen wir eben mehr untersuchen als das, was ich als Hausarzt machen würde. Als normaler Hausarzt mache ich ein großes, sogenanntes großes Blutbild. Das heißt, das, was man kennt, ne, vom Allgemeinmediziner, Leber, Niere, Cholesterin, rote, weiße Blutkörperchen, das ist alles gut und wichtig. Aber in vielen Fällen sehe ich da gar keine großen Abweichungen. Und trotzdem ist der Mensch krank und trotzdem geht es ihm nicht gut. Und gerade diese Erschöpfung, diese Müdigkeit ist ein großes Thema. Und wenn wir dann in die funktionelle Ernährungsmedizin gehen und dann gucken wir Energiesysteme, Mikronährstoffversorgung oder andersrum Schadstoffbelastung, dann sehen wir schon eine ganz ordentliche Belastung. Und jetzt waren wir beim Thema Fisch, Arsen und Quecksilber. Immer mal wieder fischt man Menschen heraus, die eine erhöhte Bleiwerte haben. Dann ist immer die Frage, Trinkleitung, wo kommt das Wasser her? Gibt es da irgendwo eine Bleiexposition, also eine Bleibelastung aus irgendwelchen Rohren zum Beispiel? Oder manchmal ist es in der Kaffeemaschine eine Lötstelle, die irgendwie Blei freigibt. Auch ein potenziell toxischer Stoff, ne, der Probleme machen kann. Dann haben wir die Menschen, die vielleicht sagen, sie wollen keine Kuhmilch mehr trinken. Dann gehe ich auf Milchersatzprodukte. Da kann ich Reismilch zum Beispiel nehmen, oder auch durch Reiskonsum. Reis kann je nach Sorte und je nach Region relativ viel Arsen enthalten, weil die Reispflanze einfach das Arsen aus dem Boden zieht. So, das habe ich dann in meiner Reismilch vielleicht drin, habe ich vielleicht in meinem Reis. Ne, es gibt Menschen, die stecken ganz viel weg. Also, wenn man so eine Genetik hat, wir sagen immer so spielerisch, so wie unser früherer Kanzler Helmut Schmidt, da war ja Kettenraucher und war sehr lange sehr gesund oder, ne, relativ fit und geistig auch sehr, sehr aktiv. Der hat was, ist eben auch eine Frage der genetischen Veranlagung. Und nicht alle Menschen haben das Glück, dass sie genetisch so gut aufgestellt sind. Das sind auch Dinge, die wir heutzutage messen können. Und wenn ich jetzt eine geschwächte Entgiftung habe und bin dann mit Schadstoffen stark in Kontakt, dann kann es zu entsprechenden Problemen kommen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel das Thema Glyphosat, also das bekannteste Pestizid, kann man sagen, was ja sehr kontrovers diskutiert wird. In Deutschland wurde es wieder zugelassen. In den USA laufen massive Schadensersatzklagen. Ich glaube, das letzte war jetzt ein Mann, der hat 2 Milliarden Schadensersatz bekommen im Rahmen eines Gerichtsprozesses. Der Bayer-Konzern hat massive Probleme, was die Aktien angeht, unter anderem deswegen. Und ganz interessant, also bei uns sagt die Politik bisher, Glyphosat wird zugelassen und das sei kein Problem. Und in Frankreich zum Beispiel ist eine Nervenerkrankung, die nennt sich Parkinson-Erkrankung, Morbus Parkinson, ist anerkannt als Berufskrankheit bei Landwirten und Winzern. Das heißt, wenn man dort entsprechend lange in der Landwirtschaft oder im Weinanbau gearbeitet hat und man entwickelt so ein Parkinson, dann kann man das sich anerkennen lassen im Zweifelsfall als Folge dieser hohen Pestizidbelastung. Und von daher könnte man vielleicht doch mal darüber diskutieren, dass es vielleicht doch nicht so ganz ohne ist, ne? Also für uns ist, um das abzuschließen, für uns ist so dieses Thema, ne, Detox im wohlverstandenen Sinne. Und Detox heißt in dem Fall nicht ein Detox-Tee trinken oder Detox-Socken anziehen oder es gibt in der Werbung so ein Detox-Pflaster, was ich mir auf die Fußsohle klebe. Das ist halt alles totaler Schwachsinn, ne? Sondern Detox bedeutet, dass ich möglichst Schadstoffe vermeide in meinem Leben. Und wenn ich eine Belastung habe, dann gibt es da die Umweltmedizin, die beschäftigt sich damit, wie man Schadstoffe wieder aus dem Körper rausbekommt. Und da kann man eine ganze Menge machen, auch sinnvolle Sachen machen, bis hin zu Blutreinigungsverfahren, was es alles gibt, so. Also von daher ist dieses Thema Schadstoffvermeidung schon für uns ein wichtiger Aspekt, genauso wichtig wie Ernährung, Bewegung, Schlaf, Hygiene, Stressmanagement. Ne? So, ja.
Kommst du nicht dran vorbei an diesen Themen, die du gerade genannt hast?
Genau. Das sind die modernen Herausforderungen, ja.
Ja. Vorhin hast du schon genannt, ein Hobby, nenne ich es jetzt mal von dir, weil du es täglich machst, sind Mikronährstoffe dir anzuschauen, einmal, weil ihr natürlich jeden Tag viele Menschen testet. Und jetzt sind wir natürlich auch, das vorhin schon auch angedeutet, es gibt die einen oder anderen. Schlaf oder es gibt Schlafhormone, dazu gibt es natürlich gewisse Mikronährstoffe, die jetzt förderlich sind oder die am Aufbau beteiligt sind. Was siehst du da? Also wo sind wirklich die wichtigsten oder was sind die wichtigsten Mikronährstoffe, die hier in dem Prozess natürlich auch mit eine Rolle spielen? Wo haben die meisten Menschen dennoch ein Defizit? Wie kann man dem entgegenwirken?
Ja, Also zum einen kann man sagen, der Körper hat ja so ungefähr 50 lebenswichtige Mikronährstoffe, kleine Nährstoffe. Darunter verstehen wir eben die Vitamine, die Mineralien, die Spurenelemente, auch bestimmte Fettsäuren und Aminosäuren auch, ne, bestimmte Eiweiße. Und letztendlich kann man sagen, jeder von denen ist lebenswichtig. Und wenn nur einer fehlt, kann ich theoretisch schon Probleme bekommen. Also es gibt so ein, ne, so ein ganz bekanntes Beispiel wäre ein Eisenmangel. Junge Frauen kennen das ja leider häufig. Dann fehlt mir vielleicht nur das Eisen und es kann schon dazu führen, dass ich chronisch müde bin, nicht gut gelaunt bin, antriebslos bin, ne, latent depressiv bin. So, und dann können alle anderen Elemente können da sein, ausreichend. Ein Element fehlt und ich habe schon ein Problem. Und das, was wir sehen in der Mikronährstoffdiagnostik und in der Praxis, ist eben, dass bei vielen Menschen leider heutzutage doch eine ganze Menge an Nährstoffen fehlen. Und ein anderer Klassiker ist der Mineralstoff Magnesium. Magnesium nennen wir auch das Salz der inneren Ruhe, ne, oder auch das Antistress-Mineral Nummer 1. Und Magnesium kennen viele vielleicht aus dem Zusammenhang mit dem Thema Muskelkrämpfe, ne? Bei Muskelkrämpfen wissen viele, darf ich Magnesium vielleicht einnehmen oder darf mich um mein Magnesium kümmern. Aber Magnesium ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig für erholsamen Schlaf, ne? Insgesamt für Entspannung. Und wenn ich Magnesiummangel habe, kann das führen zu Kopfschmerzen, erhöhter Nervosität, Konzentrationsstörung und eben auch zu Schlaflosigkeit. Das wäre so ein Aspekt. Dann ist es so, um Hormone zu bilden, unter anderem auch dieses Schlafhormon Melatonin oder genau gesagt das Einschlafhormon Melatonin, brauche ich zum Beispiel B-Vitamine. Ne? Gerade B6 spielt da eine wichtige Rolle. Wenn mir jetzt B6 fehlt und B6 ist viel auch drin in tierischen Produkten, gerade auch im Fleisch. Wenn mir B6 fehlt, kann es sein, dass dadurch die Bildung von Hormonen, wie auch dem Einschlafhormon, nicht mehr optimal abläuft. Und dann kann ich dadurch sozusagen wieder Probleme bekommen. Und so, ne, auch da kann man dann sagen, damit diese B-Vitamine gut funktionieren, brauche ich zum Beispiel Zink, weil Zink wiederum die B-Vitamine aktiviert. Und auch da kann man dann wieder sehen, ne, alles hängt mit allem zusammen. Von daher sollte das Ziel sein, dass man durch eine gute Ernährung und aus meiner Erfahrung auch ergänzt durch eine hochwertige Nahrungsergänzung, ne, sprich hochwertige Mikronährstoffergänzung, dafür sorgt, dass man möglichst gut versorgt ist. Denn das ist eine ganz wichtige und relativ einfache Gesundheitsmaßnahme. Wenn wir ehrlich sind, wir kriegen die Schlafräuber, wir kriegen die Stressfaktoren nicht mehr alle aus dem Leben. Das ist, müssten wir auf eine einsame Insel ziehen oder so, das will man vielleicht auch gar nicht, ne? Aber man kann natürlich, so gut es geht, die körperliche Widerstandsfähigkeit stärken, die Resilienz stärken, das Immunsystem unterstützen. Und da spielen die Nährstoffe eine große Rolle.
Ja, absolut. Du sagst es also über ja die Ernährung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, natürlich mit viel Gemüse, was du gesagt hast, wo sich alle zumindest mal schon mal einig sind, plus die
Ja.
Frauen, die vielleicht jeweils dazu passen. Du sagst wahrscheinlich, nehme ich mal an, macht schon bei jedem Sinn, dass er mal Mikronährstoffe checkt, oder gibt es gewisse Nährstoffe, wo du sagst, oder weil du gerade gesagt hast, im Grunde macht es heutzutage Sinn, dass man da aufgrund dieser
Ja.
Parameter, die auf einen ja einströmen von Stressfaktoren und Co.,
Ja.
gibt es da was, wo du sagst, es macht eigentlich auf jeden Fall Sinn oder besser immer?
Ja, genau, gute Frage. Also beides ja, ne? Und zwar das Beste ist immer das Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, wir gucken nach, wo stehe ich mit meinen Werten. Genauso machen wir es ja auch bei den Risikomarkern, machen wir es ja auch so. Ne? Ich messe Blutdruck, ich messe Cholesterin, ich messe Schilddrüsenwerte und dann sage ich, hier haben wir ein Problem, hier haben wir einen Behandlungsbedarf. So, und genau so ist es idealerweise auch beim Thema Ernährung und Nährstoffe, dass wir eben nachgucken, wie gut bin ich versorgt mit den einzelnen Stoffen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Praxis ist das nicht ganz einfach, denn zum einen ist die Ernährungsmedizin und erst recht die Mikronährstoffdiagnostik ist kein Thema in der Ausbildung der klassischen Ärzte. Deswegen haben die meisten Ärzte sich darauf nicht spezialisiert und können deswegen da wenig anbieten. Das darf man denen auch nicht vorwerfen, sondern es hat eben was zu tun mit der Spezialisierung und mit unserem Ausbildungssystem. Es gibt mittlerweile sehr viele Therapeuten, auch Heilpraktiker, auch, ne, Ärzte, die sich da weitergebildet haben, die sich da spezialisiert haben. Die können dann solche Messungen machen. Dazu kommt noch der Aspekt, dass nicht alle Labore diese speziellen Messungen auch anbieten. Ne, gerade sowas wie Omega-3-Messungen oder bestimmte Mineralienmessungen im Vollblut, wo man auch die zelluläre Versorgung mitmisst, das bieten lange nicht alle Labore an. Das heißt, ich brauche spezielle Labore und das sind so Dinge, die im Alltag dazu führen, dass es nicht so ganz einfach ist zu sagen, ich gehe jetzt zum nächsten Arzt hier um die Ecke und der kann das dann alles machen und messen und dann geht es weiter mit der Erfahrung. Man muss das interpretieren, diese Werte, und muss die einordnen, ne, vor dem Hintergrund des Krankheitsbildes oder der Frage. Fragestellung. Also von daher, ja, ne, das wird auch immer mehr. Ich gehöre auch zu den Ärzten, die seit Jahrzehnten da Ausbildung machen für andere Kollegen und ne, es wird, diese Bewegung wird immer größer, weil es einfach Grundlagenwissen ist. Das ist Biologie, das ist Physiologie, dass ohne Mikronährstoffe im Körper nichts funktioniert. So. Trotzdem ist es in der klassischen Medizin immer noch nicht üblich, da wirklich genau zu diagnostizieren. Es wird mal ein Eisen gemessen vielleicht, mal ein B12 gemessen, aber dann war es das auch. Und jetzt seit ein paar Jahren wird Vitamin D auch mal gemessen. So. Zu deiner Frage, gibt es bestimmte Dinge, die vielleicht jeder einnehmen kann, würde ich schon sagen, jetzt im Winter haben wir einfach die Situation, dass die Mehrheit der Menschen mit Vitamin D schlecht versorgt ist. Und deswegen könnte man an der Stelle argumentieren, wenn ich keine Messwerte habe, wenn ich keine Möglichkeit habe, jetzt zu messen, Messung kostet 20 bis 25 € nebenbei, ne? Das ist also eine, finde ich, eine gute Investition. Dann könnte man sozusagen präventiv auch eine gewisse Menge an Vitamin D einnehmen. Die Frage ist dann wieder, wie viel ist gut? Auch da, wenn man googeln würde, sagt der eine, 1000 reichen oder sagen wir mal offizielle Empfehlung in Deutschland, 800 Einheiten. Da würde ich sagen, das ist Homöopathie. Das reicht hinten und vorne nicht bei den meisten. Und andere würden sagen, in 5000 Einheiten am Tag. Ne, das ist für manche eine gute Dosierung, für manche ist das aber auch zu viel des Guten. So, und am besten auch da, wenn wir Messwerte haben und dann individuell gucken, was braucht jemand. Und der zweite Faktor neben Vitamin D wäre Omega-3. Omega-3-Fettsäuren sind lebenswichtige, sehr, sehr gesunde Fettsäuren, die der Körper, also speziell die sogenannten maritimen Omega-3-Fettsäuren, sprich die Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch, die heißen EPA und DHA, die kann der Körper so gut wie gar nicht selber herstellen. Das heißt, wir müssen sie uns übers Essen zuführen. Das ging früher traditionell durch den Fisch. Heutzutage wissen wir zum Beispiel, dass der Lachs an Omega-3-Gehalt deutlich abgenommen hat. Dafür haben wir auf der anderen Seite das Schwermetallproblem. Das sind so Dinge, die man auch alle messen kann. Das ist keine Spekulation. Das kann man alles im Labor messen und ist alles belegbar. Von daher ist die Empfehlung heutzutage, auf ein gereinigtes Fischöl zu gehen oder die neuere Variante ist eben das Algenöl, wo wir eben eine spezielle Alge verwenden. Diese Alge kann eben das, was sonst nur der Fisch kann, die kann dieses EPA und DHA herstellen. Die lässt sich sauber züchten in so Indoor-Farmen und damit kann man sich sehr gut versorgen mit diesen lebenswichtigen Omega-3-Fettsäuren. Und auch da haben wir bevölkerungsweiten Mangel. Und jetzt muss man wieder sagen, wir haben leider das Problem, dass von verschiedenen Stellen, teilweise Verbraucherzentralen, teilweise Bundesamt für Lebensmittel und so weiter, immer noch gesagt wird, auch DGE sagt das, schreibt das immer wieder, es gibt in Deutschland keinen Vitaminmangel, wer sich gesund ernährt, ist mit allem gut versorgt. Und ich sage es mal, wie ich es täglich sehe, das sagen aus meiner Sicht nur Leute, die keine Messung machen. Wenn man einen Arzt fragt, der, so wie wir es machen, jeden Tag ne, viele Messungen macht und übers Jahr auch viele Hunderte, wenn nicht Tausende von Messungen über 20 Jahre, dann weiß man, wir haben bei vielen Menschen leider ein Problem im Bereich der Nährstoffversorgung. Heißt, als erstes darf ich meine Ernährung insgesamt verbessern. Das muss immer die Grundlage sein, eine natürliche, gute, gesunde, artgerechte Ernährung. Und dann ergänzen, was fehlt, was ich mir eben nicht so über die Ernährung zuführen kann. Und beim Vitamin D habe ich über die Ernährung keine Chance. Bei Omega-3-Fettsäuren wird es über die Ernährung auch ganz, ganz schwierig. Und dafür gibt es dann gute Möglichkeiten heutzutage, sowas zu ergänzen. Und dann, ne, könnte man jetzt weiter einsteigen mit Omega-3 und Schlafstörungen, Omega-3 und Depressionen und so weiter und so weiter. Geistiger Abbau, ne, Demenzrisiko sinkt durch gute Omega-3-Versorgung. Also da gibt es so viel spannende Dinge und ja, letztendlich ist es so, die Natur ist ja eigentlich sehr perfekt. Der Körper ist eigentlich unglaublich genial. Wir haben tolle Selbstheilungskräfte und wir können ja, ne, man weiß immer mehr im Bereich der Longevity-Forschung, was für ein Potenzial wir Menschen eigentlich haben für viel mehr gesunde Lebensjahre. Blue Zones haben wir schon kurz gesagt, ne, wo wir sehen können, was so möglich wäre, mit 100 Jahren noch vergleichsweise fit zu sein, körperlich und geistig, sehr viel fitter als bei uns die Menschen sind. Aber dafür dürfen wir Ernährung und Lebensstil verbessern. Ne? Denn wir haben jetzt in den letzten Jahren erstmals diesen Nachweis, dass wir einen Rückgang der Lebenserwartung haben in den westlichen Ländern. Und das hat natürlich, wenn man sowas sieht, eben ganz, ganz viel mit einem ungesunden Lebens- und Ernährungsstil zu tun. Und da darf jeder für sich eine Entscheidung fällen. Ne?
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Also das würde ich komplett so unterstreichen. Unser Lebensstil, der darf ja Aufwertung in dem Sinne erfahren, dass es uns was wert ist, was wir mit unserem Körper und unserem Geist, hast du ja gerade auch gesagt, mental, ja, uns wirklich gut pflegen. Beim Thema Ernährung würde ich jetzt gerne noch ganz kurz zum Thema flüssige Ernährung kommen, denn du hast vorhin schon bei den Toxinen und Pestiziden mal kurz vom Wasser gesprochen. Klar, das kann auch eine
Ja.
Quelle sein hier. Aber wenn wir uns Getränke im Allgemeinen anschauen, also auch mit Blick auf Schlaf und Gesundheit, dann also würde ich jetzt mal denken, klar, zuckerhaltige Getränke und so weiter, das ist
Ja.
relativ logisch, Blutzuckerspiegel unter anderem und so weiter, eher
Ja.
nicht so gut. Dann hast du mir vorhin auch schon erklärt, zu viele Früchte heutzutage auch unter Umständen dramatisch, also nicht ganz so gut. Das heißt klar, dass diesen Konsum kann ich ja auch enorm erhöhen, indem ich zum Beispiel täglich einen halben Liter oder einen ganzen Liter Fruchtsaft trinke, der dann
Ja.
wieder einfach zu viel Zucker enthält.
Ja.
Meine Frage kommt natürlich insbesondere auch noch mit dem Thema Schlaf zusammen. Da bin ich beim Kaffee im Endeffekt.
Ja.
Wie es
Ja.
mit dem aussieht. Ja, ich habe jetzt vielleicht schon irgendwas vorgegriffen, will es aber eigentlich gar nicht. Das heißt, über all diese Dinge, was können wir bei den Getränken letztendlich falsch machen, speziell vielleicht auch beim.
Ja. Ja. Also ganz kurz vielleicht beim Thema gesunde Getränke, Wasser, der einfache Tipp, den eigentlich jeder auch kennt, der ja auch logisch ist. Viele sagen, ich muss nachts halt ständig zur Toilette. Deswegen ist ein guter Tipp, versucht, deine Hauptmenge an Flüssigkeit vormittags zu dir zu nehmen und dann abends weniger, ne, damit man nicht deswegen ständig aufgeweckt wird, weil wir ja eh schon oft genug wach sind. Und je älter ich werde, desto mehr leidet der Schlaf. So, aber was du ansprichst, und das ist natürlich ganz wichtig, wir müssen über Koffein und Alkohol sprechen. Beim Koffein ist es so, Koffein ist ja so die beliebteste Genussdroge, die wir haben. Und Koffein sorgt ja dafür, dass so ein Schlafstoff, ne, dieses Adenosin da von den Rezeptoren verdrängt wird. Und dadurch sind wir wacher und fitter und auch leistungsfähiger. Das ist total gut vormittags. Das kann ich, wenn ich möchte, vorm Sport auch nutzen. Ne? Das ist alles prima. Problem ist, Koffein hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden, sprich, das wirkt relativ lange. Und deswegen, und wir sehen das anhand von so Messungen, wir machen teilweise so 24 Stunden HRV-Messungen. Das heißt, da messen wir das Nervensystem. Das ist so eine Art der Stresscomputer des Menschen, autonomes Nervensystem, vegetatives Nervensystem nennt man das. Und da sehen wir sehr schön, dass wenn ich Koffein zu mir nehme, und je später, desto schlimmer, dass ich dann nicht so gut meine Entspannungssysteme, mein Parasympathikus aktivieren kann. Und das ist insofern wichtig, weil, ja, weil, oder das ist natürlich auch wieder individuell. Es gibt Menschen, die verstoffwechseln Koffein schneller. Und man kennt ja so, gibt ja manche Kollegen, die, ne, trinken abends nach dem Abendessen noch ein Espresso und sagen, ich schlafe danach wie ein Baby. Mag es alles geben, aber für die meisten Menschen ist das in der Regel keine gute Idee. Also, was ich gerade für die, die ein Schlafthema haben und Schlafstörungen haben, was ich empfehlen würde, wäre nach dem Mittagessen die letzte Koffeineinheit und dann möglichst bis zum Abend eben nichts mehr. Und dazu muss man sagen, eben auch grüner Tee enthält Koffein, auch andere Varianten, dunkle Schokolade enthält Koffein und so weiter. Ne? Da darf man also dann gucken. Genau, das wäre das Thema Koffein, dass man da mal ausprobiert. Es gibt ja auch manche Menschen, die merken, wenn sie mal einen kompletten Koffeinentzug machen, dass sie auf einmal ihre Schlafqualität massiv verbessern. Auch so das Thema innere Ruhe, Gelassenheit, dass das Einfluss haben kann. Genau, also darf man, ist individuell, sollte man ausprobieren, aber gerade der späte Koffein ist keine gute Idee. So, und der zweite Faktor ist eben Alkohol, und Alkohol ist auch ganz spannend. Wenn wir abends Alkohol trinken, dann fördert das ja erstmal eine gewisse Entspanntheit. Und viele sagen auch, sie fühlen sich dann schläfriger, müder und entspannen besser und können auch noch besser einschlafen. Und das kann auch alles richtig sein, nur die Schlafqualität wird massiv gestört. Deswegen bezeichnet man Alkohol auch als den falschen Freund. Ne? Mir wird suggeriert, ich bin entspannter, ich bin müder, aber die entscheidende Schlafqualität, also diese Erholungsfähigkeit, da geht es ja um den Tiefschlaf und den REM-Schlaf und so weiter, das wird gestört. Und das können wir auch messen, wie gesagt, anhand von so speziellen Stressmessungen, die wir nachts dann laufen lassen. Und deswegen sollte man sich das sehr gut überlegen. Und in dem Sinne darf man auch mediterrane Ernährung nicht falsch verstehen, weil viele schnappen sich bei der mediterranen Ernährung nur den Aspekt Resveratrol und Rotwein raus und sagen, das kriege ich hin mit der Umsetzung jeden Abend. Nee, von daher, also ich würde immer empfehlen, wenn wir 7 Abende haben in der Woche, ich bin ein großer Freund von Kompromissen, weil es mir Spaß macht, 80-20-Regel, damit arbeiten wir viel. Das heißt so 20% Spaß, Genuss und 80% gesund. Also wenn ich 7 Abende habe, vielleicht einmal, maximal zweimal ein bisschen Alkohol, das kann man in der Regel gut wegstecken. Aber die anderen Abende würde ich dann ohne Alkohol arbeiten und dann früh genug ins Bett gehen, ne, rechtzeitig ins Bett gehen. Und dann kann man natürlich auch da überlegen, ob man ein bisschen schlaftechnisch nachhilft. Manchen hilft da ein bisschen Melatonin, manchen hilft ein bisschen CBD-Öl, manchen hilft ein bisschen Ashwagandha oder so. Da gibt es mittlerweile ja viele Optionen. Das Wichtigste, das besprecht ihr ja sicherlich wahrscheinlich auch im Kurs, ist das Thema Schlafhygiene, also diese letzten Stunden vorm Schlafen darf ich bewusst gestalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da geht es um das Thema Licht. Dieses blaue Licht, dass wir das abschalten, dass wir die technischen Geräte runterdimmen. Sowas, was wir bei uns im so Gesundheitscoaching immer mehr machen, ist, dass da auch Menschen sich ein bisschen technische Unterstützung holen. Es gibt ja so diese Schlaftracker. Also ich benutze zum Beispiel so ein Armband aus dieser Richtung. Es gibt so bestimmte Ringe, die das sehr gut können. Die geben mir ein Feedback darüber, wie ist meine Schlafqualität? Und dann kann man bestimmte Rituale für sich selber ausprobieren und kann gucken, was tut mir gut? Macht es Sinn für mich, wenn ich abends meditiere? Oder macht es Sinn, wenn ich abends nochmal kalt dusche? Oder macht dies Sinn oder macht jenes Sinn? Und auch da kann man dann Schritt für Schritt Dinge für sich optimieren, neue Rituale ausprobieren und gucken, was einem gut tut.
Ja, so wertvoll. Vielen Dank, lieber Nils, was du uns jetzt schon
Gerne.
ja, mitgegeben hast aus dieser 25 Jahre Erfahrung, von denen du gerade schon gesprochen hast. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, nicht jeder kommt zu dir komplett ins Einzelernährungscoaching und so weiter und so fort, aber du hast ja eine Möglichkeit erschaffen, vieles dieses Ernährungswissens inklusive auch dieser diesem Faktor des Abnehmens unter anderem zu integrieren in einen Online-Kurs, den quasi jeder machen kann, wenn ich das so richtig weiß. Vielleicht kannst du zu dem, was du dir da ausgedacht hast und ja, mit der Vision dahinter kurz noch was sagen.
Genau. Also der Hintergrund war der, wenn ich wirklich an Gesundheit, an Fitness, an Longevity und so weiter interessiert bin, brauche ich Wissen. Wissenskraft statt Willenskraft, sagen wir oft dazu. Und letztendlich ist das Ganze auch ein Prozess. Das ist ein Prozess der Gewohnheitenveränderung. Ja, man gibt so einen wichtigen Satz an der Stelle: Motivation lässt Menschen loslaufen, Gewohnheiten bringen uns ins Ziel. Das heißt, wenn ich an mehr Gesundheit oder an weniger Krankheit oder an Anti-Aging oder so interessiert bin, darf ich mir bestimmte Gewohnheiten antrainieren und das braucht Zeit. Und deswegen, früher haben wir klassischerweise immer diese 12 Wochen Präventionskurse gemacht in dem Zusammenhang, das, was auch von den Krankenkassen bezuschusst wurde. Ich bin da seit über 20 Jahren auch zertifiziert und anerkannt. Und ich habe aber 2015 eben angefangen, auch die modernen Möglichkeiten zu nutzen, so wie du es ja auch machst, der digitalen Weiterbildung. Und wir haben eine Online-Akademie eben gegründet, zum Thema moderne Ernährungsmedizin, Lebensstil und Gesundheitsmedizin. Und der Hintergrund ist der, es gibt jede Woche, das ganze Jahr, jede Woche ein Live-Webinar, wo wir ein Thema besprechen, so ähnlich wie wir es jetzt machen, wo wir ein Schwerpunktthema haben, wo ich bestimmte Dinge dann vorstelle, kleinen Impulsvortrag mache. Und danach diskutieren wir Dinge, die Teilnehmer können Fragen stellen, das läuft auch über Zoom ab. Und dann werden diese Meetings alle aufgezeichnet. Die stehen am nächsten Tag zur Verfügung als Audio und Video. Und dazu gibt es eine sehr, sehr große Online-Akademie mit über 50 Vorträgen, Videos, Checklisten und so weiter, Podcast und so weiter, wo Menschen Dinge nachschauen können, vertiefen können. Da gibt es dann Ernährung bei Cholesterinproblemen, da gibt es das Thema Nahrungsergänzung für Longevity, da gibt es das Thema Schlafoptimierung, das Thema ketogene Ernährung. Ernährung im Sport, Darmgesundheit, also die ganzen Themen, die ich täglich in meiner Praxis mache, nochmal so aufbereitet, dass man in Ruhe Dinge vertiefen kann, sich angucken kann. Denn wir haben ja ein großes Problem in der ärztlichen Praxis und das war auch damals die Motivation, dass wir einfach begrenzt Zeit haben. Und ich kann nicht, also eigentlich müsste man ja mit jedem Patienten 2, 3 Stunden zusammensitzen und diese ganzen Dinge, wie manage ich Stress, wie aktiviere ich meine Zellkraftwerke, meine Mitochondrien, wie optimiere ich meinen Schlaf, ne, da könnte man ja stundenlang drüber reden. Und da diese Dinge ganz wichtig sind für die Heilung, aber auch für die Prävention, habe ich mir überlegt, das kann ich sehr gut digital abbilden. Und dann kann ich in meiner Praxis die Dinge machen, die sehr speziell sind, individuell sind und die speziellen Blutanalysen und so weiter. Und jeder, der sich für Gesundheit allgemein interessiert und einfach, ne, sich fortbilden will, kann das nutzen über diesen Weg.
Ja, genial, wunderbar. Ja, lieber Nils, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz, ganz herzlichen Dank,
Gerne.
Schlaf mit dir, auch insbesondere über die Ernährung erleuchtet zu haben, beleuchtet zu haben. Ich glaube, einige haben eine gewisse Erleuchtung erhalten, haben vielleicht das eine oder andere bei sich entdeckt, was gehen darf, vielleicht in Zukunft aus den eigenen Verhaltensweisen. Ja, weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ist dieser Lebensstil, den wir entsprechend ja, etwas anpassen müssen, wenn wir zumindest lange gesund leben möchten. Und das wollen wir eigentlich alle. Von so her
Ja.
nochmal hier ganz herzlichen Dank und natürlich allen, die hier zugeschaut haben und die sich für dieses Thema so interessieren. Danke euch. Danke dir.
Vielen Dank. Alles Gute für den Kongress.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.